ARD.
Hallo zum Kulturupdate an diesem Dienstag. Ich bin Julian Ignatowitsch, freue mich, dass Sie dabei sind. Wir werfen gleich einen Blick nach Georgien, wo Repressionen die Zivilgesellschaft und die Kunst treffen. Wir schauen ins neu eingerichtete Keramikmuseum in Weiden und wir verraten Ihnen schon jetzt zwei Preisträger des Bayerischen Kunstpreises, der heute Abend verliehen wird.
Sag einmal schön, grüß Gott, das sind die Herrschaften vom Fernsehen.
Ich sag da 10 Minuten lang nichts.
Zeit mal Zeit ist mal Zeit.
Ein Schmarrn.
Ladies and Gentlemen.
Eine Religion, wenn er hätte, das auch hat.
Caresse me, amici cattolici.
Ist er das Allerletzte?
Ja, der eine ist unverwechselbar Gerhard Polt. Er bekommt den Ehrenpreis. Und die zweite Preisträgerin, die schon feststeht, das ist Tanja Kinkel, Bestsellerautorin aus Bamberg. Sie wird in der Kategorie Kreatives Schaffen ausgezeichnet. Und sie ist ja bekannt für ihre authentischen Geschichtsbücher. Ihr neuer Roman, 7 Jahre, führt zurück ins 18. Jahrhundert und erzählt vom Siebenjährigen Krieg aus der Perspektive der Familie Friedrichs des Großen. Weltgeschichte und eine komplizierte Familienstruktur treffen aufeinander. Nies Beindker hat Tanja Kinkel gesprochen.
Ich höre häufig von Leserinnen und Lesern, es kommen so viele Menschen vor in ihren Büchern. Und ich sage dann immer, aber ich habe schon 2 Drittel rausgekürzt und die, die da sind, wirklich sind das absolute Minimum, um noch verständlich zu machen, was vor sich geht.
Und auch so kann ein historischer Stoff zu seiner Autorin finden. Ab 2019, so erzählt Tanja Kinkel, habe sie mit 2 amerikanischen Freundinnen intensive Gespräche über Friedrich II. Und sein Umfeld geführt. Und sei dabei immer mehr auf einen der jüngeren Brüder des Preußenkönigs aufmerksam geworden, Prinz Heinrich. Eine in vieler Hinsicht interessante historische Figur. Friedrich rieb sich beständig an ihm und betrachtete ihn zugleich als alter Ego.
Beide hatten die Doppelbegabung musisch und militär. Beide waren homosexuell. Beide hatten ein Temperament. Aber Heinrich als jüngerer Bruder hat sich entsprechend anders entwickelt. Er war auch ein sehr talentierter Feldherr, aber anders als Friedrich war er eben nicht auf Angriff, Angriff, Angriff geeicht, sondern war sehr viel mehr ein Taktiker, der Schlachten vermieden hat. Und das hat ihn natürlich auch ungeheuer beliebt bei seinen Soldaten gemacht.
Prinz Heinrich steht nun mit dem älteren Bruder im Zentrum des Romans 7 Jahre. Tanja Kinkels literarische Auseinandersetzung mit einem ersten globalen Krieg, dem Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763. Auf über 800 Seiten erzählt sie von internationaler Politik, diplomatischen Ränken, Militäroffensiven und dem Versuch einer gewaltvollen Neuordnung der Machtverhältnisse in Europa und der Welt. Und sie erzählt all das eben aus der Perspektive von Friedrich dem Großen und seiner Familie. Einer Familie, die man heute, so die Schriftstellerin, wohl als dysfunktional bezeichnen würde.
Nur noch die Romanows sind schlimmer, weil ein vom Vater ermordeter Sohn lässt sich schlichtweg nicht überbieten. Ganz so schlimm war es bei den Hohenzollern nicht, aber es war sehr schlimm. Außerdem ist es nun einmal so, dass verkorkste Familien ein großes Interessengebiet von mir sind, auch eben literarisch gesprochen. Und dass sich die großen Konflikte im Kleinen widerspiegeln, lässt beides in einen intimen Kontext miteinander setzen.
Friedrich erscheint in Tanja Kinkels Roman als traumatisierter Herrscher. Er ist gezeichnet von der überstrengen Erziehung durch den Vater, den Soldatenkönig, und ebenso durch die Erfahrung, die Hinrichtung seines Freundes Hans Hermann von Katte mit ansehen zu müssen. Friedrich wollte fliehen mit ihm, Katte wurde zum Tod verurteilt, Friedrich ins Gefängnis gesteckt. 7 Jahre beginnt mit der Haft Friedrichs in Küstrin und der Bitte, der Vater möge ihm verzeihen. Seine spätere Macht- und Kriegspolitik wurde wohl auch davon beeinflusst.
Ich glaube, sein Instinkt anzugreifen, niemals wieder eine Position der Machtlosigkeit einzunehmen, rührt auch wirklich direkt davon her, eine Kindheit und Jugend erlebt zu haben, die wir heute ohne weiteres als Missbrauch bezeichnen würden. Nicht sexueller Missbrauch, das muss man heute immer klarifizierend einfügen, aber emotional und körperlich. Und das ist nicht etwas, was erst nachhinein wir dorthin projizieren. Wenn man sich die Berichte der Botschafter durchliest, das empfanden durchaus auch die Zeitgenossen schockierend, wie der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm mit seinen ältesten Kindern umging.
Und ganz anders eben Heinrich, der dem 14 Jahre älteren Bruder in Ablehnung und ebenso in Bewunderung verbunden war. Umgekehrt gilt das Gleiche. Friedrich bezeichnete den Jüngeren als den einzigen General, der im Siebenjährigen Krieg keinen Fehler begangen habe, neben ihm natürlich. Heinrich wurde zudem als Diplomat geschätzt und sogar als möglicher Kandidat für den polnischen Thron gehandelt. Ebenso gab es eine Offerte für die neue Welt.
Sie müssen sich vorstellen, nachdem die Amerikaner ihren Unabhängigkeitskrieg gewonnen hatten, war es ja noch nicht sofort klar, welche Staatsform das sein sollte. Und sie haben noch einige von ihnen ein bisschen mit der konstitutionellen Monarchie geliebäugelt. Und für diesen Fall wäre Heinrich auch einer der Kandidaten gewesen. Wobei er natürlich sagen muss, zu fast allen dieser Möglichkeiten sagte sein großer Bruder von Anfang an, nein, auf gar keinen Fall.
Wer sagt, die Geschichte des Siebenjährigen Krieges liege weit zurück und sei für die Gegenwart wenig erhellend, der kann im Zuge der Lektüre von Tanja Kinkels Roman einige interessante Erfahrungen sammeln. Unter anderem erzählt die Schriftstellerin am Beispiel der historisch verbürgten, indes kaum bekannten Figur eines schwarzen Kammerdieners, der sich den Namen Hannibal gab, von den ersten Schwarzen in den deutschen Staaten. Mit Blick auf das große Weltgeschehen verweist sie auf eine wachsende Unempfänglichkeit politischer Entscheidungsträger für die gefährlichen Folgen ihres Handelns.
Daraus können, denke ich, alle Mächtigen, egal welchen Geschlechtes, auch in unserer Zeit lernen, dass eine längere Erfolgssträhne praktisch unweigerlich dazu führt, dass man als jemand, der eben über einen längeren Zeitraum Macht ausübt, immer Kritik unempfindlicher wird und immer mehr aufhört, auf Kritik zu hören, sich zu fragen, ja, könnte nicht doch was dran sein, und dann in auswegslose Positionen hineinschlittert, die dann zu einer europäischen und in dem Fall auch weltweiten Katastrophe führen.
Sagt die Schriftstellerin Tanja Kinkel über ihren Roman Sieben Jahre, gerade im Verlag Hoffmann und Campe erschienen. Zum Vorgänger Im Wind der Freiheit, ebenfalls in diesem Jahr erschienen, gibt es eine Ausgabe unseres Podcasts Buchgefühl, zu finden in der ARD Audiothek. Und die Verleihung des Bayerischen Kunstpreises, die wird heute Abend ab 19 Uhr live in der ARD Mediathek im BR-Channel übertragen. Dann erfahren Sie auch die weiteren Preisträgerinnen. Ja, auch wir machen den Blick raus in die Welt nach Georgien. Die Kommunalwahlen dort Anfang Oktober fanden laut Amnesty International in einem Klima der politischen Unterdrückung statt. Schon die Parlamentswahlen im Vorjahr waren vermutlich manipuliert. Seitdem gibt es Proteste in der Hauptstadt Tiflis gegen den antidemokratischen Kurs der Regierung. Diese sind am Abend der Kommunalwahlen eskaliert. Demonstranten versuchten, in den Präsidentenpalast einzudringen. Die Polizei verhinderte das mit Wasserwerfern und Tränengas. Der gescheiterte Umsturz dient der Regierung nun als Vorwand, noch härter gegen die Zivilgesellschaft vorzugehen. Viele Künstlerinnen und Intellektuelle sitzen bereits in Haft, andere haben das Land verlassen. Im Exil sind auch zwei georgische Theaterschaffende, Mariam Megvinite und Misha Chakviani. Christoph Leibold hat mit beiden gesprochen.
Das Theater ist, oder womöglich muss man sagen, war eine wichtige Stimme der georgischen Zivilgesellschaft. Viele Theaterschaffende dort haben sich in den vergangenen Monaten auf der Straße bei den Protesten, aber auch auf der Bühne mit den Mitteln der Kunst, dem Kampf zur Verteidigung der noch jungen Demokratie ihres Landes verschrieben. Doch damit scheint es vorerst weitgehend vorbei, berichten Misha Chakviani und Mariam Megvinite.
Die Theater haben versucht, alles zu tun, was in ihrer Macht stand, aber sie haben es nicht geschafft, eine politische Bewegung anzustoßen. Und gerade können sie gar nichts mehr tun.
Das letzte Jahr war extrem aufreibend. Die Verhaftungen, die Angst, was als nächstes kommt, die Hoffnungslosigkeit. Man muss sich zwingen, weiterzukämpfen. Ehrlich gesagt sind wir schon jenseits der Autokratie und steuern auf eine neue Diktatur zu.
Was die Leitungspositionen staatlicher Theater angeht, so hat Georgiens Regierung längst alle kritischen Künstler durch Linientreue ersetzt. Die freie Szene lässt sie finanziell ausbluten oder schüchtert sie ein, schickt anonyme Morddrohungen oder Schlägertrupps, die Vorstellungen stören. Das Haraki-Theater in Tiflis, für das Mikvinite schreibt, zählt zu den wenigen, die noch spielen können. Aber die Angst, ebenfalls mundtot gemacht zu werden, führt auf Dauer zur Selbstzensur.
Mit allem, was irgendwie anecken könnte, exponiert man sich und liefert der Regierung den Vorwand, einen ins Gefängnis zu werfen. Also fragen wir uns alle wieder und wieder, können wir das sagen, ohne zu sehr zu provozieren? Das perfide daran, wenn sie wollen, können sie einem aus allem einen Strick drehen.
Mariam Mikvinite ist seit Oktober in München. Eine Auszeit von der Angst, sagt sie. Als Writer in Residence ist sie gerade zu Gast am Residenztheater, das ihr jüngstes Stück ins Deutsche übersetzen hat lassen. Darin arbeitet sich die Autorin unter anderem am Antigone-Mythos ab. Heute Abend wird das Stück in einer Lesung präsentiert.
Wie ich in dieses Stück geraten bin, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die Autorin etwas an dieser Geschichte nicht ruhen lässt. Jener Geschichte, die sich in den 90ern in Tbilisi ereignete, nach dem Umsturz.
In der antiken Sage bestattet Antigone ihren Bruder Polyneikes gegen den Willen des Königs Kreon, der den Toten vor den Toren Thebens verrotten lassen will, weil er ein Staatsfeind war. Antigone widersetzt sich dem Gebot, ein Akt zivilen Ungehorsams.
Anfang der 1990er Jahre hat sich die ganze georgische Gesellschaft für Antigone gehalten, als sich der Sowjetunion widersetzt hat. Aber das war naiv. Die Diktatur ließ sich nicht so einfach abschütteln. Sie hatte sich zu tief ins Denken der Menschen eingegraben. Tatsächlich haben wir gar nichts erreicht.
Diese Geschichte wurde auch nirgends erzählt. Und ich weiß, dass sie still existiert und eine gewisse Wahrheit trägt über das Leben, in dem wir alle glaubten, Antigonen zu sein.
Antigone is a tragedy of the audience. It is not the tragedy of Antigone, but it is tragedy of audience.
Auch Regisseur Misha Chakviani hat Georgien verlassen und auch er hat sich für sein Deutschlanddebüt mit der Antigone befasst und in Wiesbaden die Dramenversion des Sophokles inszeniert. Das Stück sei vor allem die Tragödie der Zuschauenden, sagt Chakviani, also derer, die, anders als Antigone, dem Unrecht tatenlos zusehen. Georgien bezeichnet sich selbst oft als Balkon Europas. Europa aber unternimmt wenig, um zu verhindern, dass der Balkon wegbricht. So bleibt die Zivilgesellschaft in Georgien auf sich allein gestellt. Den gescheiterten Sturm auf den Präsidentenpalast in Tiflis vom 4. Oktober sieht Chakviani daher nicht nur negativ. Obwohl ihn die georgische Regierung als Rechtfertigung für eine noch rigorosere Politik instrumentalisiert.
What was good?
Immerhin hat es gezeigt, dass es noch Menschen in Georgien gibt, die noch nicht aufgegeben haben zu kämpfen. Aber klar, aufs Ganze gesehen war das eher kontraproduktiv.
Was seinen eigenen Kampf für die Demokratie angeht, so hat Misha Chakviani, der in Tiflis selbst auf vielen Demos war, nun beschlossen, ihn vorerst in Deutschland weiterzuführen. Anfang kommenden Jahres inszeniert er in Krefeld. Verhandlungen mit weiteren Bühnen für Engagements laufen. Für Mariam Mikvinite dagegen bleibt es wohl beim Exil auf Zeit. Nach Ende ihrer Autorenresidenz wird sie Mitte Dezember nach Georgien zurückkehren.
Ich sehe nicht, wie ich derzeit zurück nach Georgien gehen und dort Theater machen könnte. Also versuche ich hier über die Lage meiner Heimat zu erzählen.
Ein Teil von mir weigert sich zu glauben, dass alles schon verloren ist. Und solange noch ein Funke Hoffnung besteht und wir irgendwie arbeiten können, denke ich, wir sollten in Georgien bleiben.
Ein Beitrag von Christoph Leibold. Heute Abend um 20 Uhr stellt das Münchner Residenztheater Mariam Mikvinite und ihre Theaterarbeit in einer Stücklesung mit Autorinnengespräch vor. Von der Kloschüssel über die Kaffeetasse bis zu den Hitzeschutzkacheln am Space Shuttle. Keramik begegnet uns überall und das nicht erst seit gestern. Ton gilt als der älteste Werkstoff der Menschheit. Die älteste bekannte Keramikfigur ist eine Venus, geschätzt 29.000 Jahre alt. Künstlerische Keramik aus allen Zeiten und aller Welt findet sich im Internationalen Keramikmuseum in Weiden. Jahrelang hatte es Diskussionen um das Haus gegeben, zu teuer, zu wenig Besucher. Jetzt hat das Museum eine Auffrischung bekommen und wurde ganz neu eingerichtet. Julie Metzdorf.
Objekte aus 6 bayerischen Staatsmuseen unter einem Dach. Und zwar einem Dach der Stadt Weiden. Im sogenannten Waldsassener Kasten aus dem 18. Jahrhundert hat das Internationale Keramikmuseum seine Türen wieder geöffnet. Die Politik freut sich über die vorbildliche Zusammenarbeit zwischen Freistaat und Kommune. Und die Besucher haben auch etwas davon. Denn so können sie nun Kunstwerke von Weltrang in der Region sehen. Silbrig glänzendes Jugendstilgeschirr aus Paris, griechische Vasenmalerei in Rot und Schwarz, fein bemaltes chinesisches Porzellan oder moderne Skulpturen von heute.
Das ganz Spannende an dem Museum ist, dass Sie ja eine Zeitreise machen können, bis in vorchristliche Zeit und in die Gegenwart. Sie haben ja die neuesten Exponate aus dem Jahr 2025, also quasi gerade abgekühlt aus dem Brennofen, wenn man so will.
Sagt Landtagsabgeordneter Stefan Oetzinger. Klar, dass jede Stadt solch ein Museum haben will. Oder? Nicht ganz. Die Stadt Weiden war zwischenzeitlich eher zurückhaltend. Zu teuer der Betrieb, zu gering die Besucherzahlen. Dabei gilt Weiden als Porzellanstadt. Mit Bauscher und Seltmann gibt es hier gleich 2 Porzellanfabriken. Trotzdem, jahrelang kamen einfach zu wenig Besucher ins Museum, sagt Stadträtin Dagmar Nachtigall.
Ich glaube, das, was man vor der Tür hat, das sieht man manchmal nicht. Aber als Weidner ist man schon stolz, weil der Weidner geht ja immer her und dreht dann irgendwo, wo er auch ist, immer wieder die Untertassen um und schaut, ob es von Bauscher oder Seltmann ist. Also glaube ich schon, dass das Herz eines Weidners keramisch schlägt. Und jetzt mit dem Refreshment, glaube ich, wird der eine oder andere schon auf den Weg gebracht, dass er mal wieder hier vorbeischaut.
Unter der Federführung der neuen Sammlung, dem Designmuseum in der Pinakothek der Moderne in München, wurde die Ausstellung neu eingerichtet. Aus dem Ägyptischen Museum kommt ein strahlend türkisfarbener Skarabäus. Griechische Vasen aus den staatlichen Antikensammlungen zeigen die Heldentaten des Herakles. Das Museum 5 Kontinente steuert Keramik aus Thailand, Peru und Pakistan bei, darunter einige mit tausenden Blumen verzierte Teller in Türkis und Dunkelblau. Die archäologische Staatssammlung zeigt anhand von Lehmziegeln und Tontafeln mit eingeritzten Schriftzeichen, dass Ton auch zum Bauen und Schreiben benutzt wurde. Und aus dem Bayerischen Nationalmuseum kommen barocke Bierkrüge aus Amberg, aber auch eine verspielte Suppenterrine mit Deckel in Form eines Kohlkopfes. Konstantin Thomas, Vorsitzender des Fördervereins Die Keramischen.
Dieses Ausdrucksbedürfnis der Menschen und das über so viele Kontinente und Jahrtausende hinweg nachzuvollziehen und zu sehen, dass eine Schale, die vor 7000 Jahren entstanden ist, uns immer noch irgendwo berührt. Und dass das eigentlich das Gleiche ist, wie wenn man sich eine Künstlerkeramik von 2025 anschaut. Da passiert was mit uns. Also das ist ein unglaublich intensives Erlebnis, das man in kaum einem anderen Museum in der Form haben kann, weil die Glyptothek in München, das sind immer 300 Jahre, die man da sieht, aber keine 7000.
Ganz besondere Hingucker finden sich auch in der modernen Keramik. Ein Objekt des Japaners Masamichi Yoshikawa sieht aus wie ein aus einem Eisblock geschnittenes Modell eines Swimmingpools. Die Italienerin Sara Dario bedruckt ihre Porzellanmasse mit Fotos. Und Johannes Nagel schneidet die Gussform für seine expressiven Vasenobjekte mit einer Klavierseite aus dem Tonblock. So vielfältig die Stile und Techniken in 7000 Jahren weltweiter Keramikgeschichte auch sind, nach dem Rundgang durch das Museum hat man das Gefühl, dass die Menschen dieser Erde mehr verbindet als trennt. Denn Keramik gab es überall und immer.
Julie Metzdorf über das Keramikmuseum Weiden. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute bei uns, haben sich verbunden gefühlt mit unserem Programm. Dann auch morgen wieder einschalten, 14 Uhr, Bayern 2 Kulturleben. Das war unser Kulturupdate. Bleiben Sie neugierig. Ciao.